Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Heute mit der Weihnachtsfolge. Das Jahr ist vorbei. Fabian Wölfling ist da, HFC-Experte der Mitteldeutschen Zeitung. Fabian, wir haben uns zwei Gäste eingeladen.
Ja, das ist schön.
Ja, absolut.
Ganz besinnlich.
Ja, ganz besinnlich. Wir haben leider die Kekse vergessen. Das wurde schon kritisch angemerkt.
Aber du hast noch Wasser geholt.
Ja, aber wir haben noch Wasser geholt. Wenigstens Wasser gibt's. Das ist doch was. Ja, bei uns sind John Brandes und Dennis Hasenbeck. Hi, ihr beiden.
Hallöchen.
Guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag.
Ja, und wir haben schon gerade im Vorgespräch kurz gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie wir euch jetzt genau vorstellen sollten, weil ihr so viele Positionen habt beim HFC. Deswegen würde ich euch einfach mal nacheinander bitten, zu sagen, was so euer Themenspektrum ist und wie ihr euch vielleicht selbst, wie ihr selbst eure Berufsbezeichnung wäre, wenn ihr sie vergeben müsstet. John, vielleicht willst du oder Dennis, willst du anfangen?
Ja, also ursprünglich bin ich Physiotherapeut. Also ich bin zum HFC gekommen, um die physiotherapeutische Abteilung zu leiten. Das mache ich und aktuell, also habe ich jetzt seit letztem Jahr auch noch die Athletiktrainerfunktion übernommen beim HFC.
Ganz kurz dazwischen, ist das so ein Traum gewesen, zum HFC zu kommen? Weil manchmal ist das ja irgendwie so, wo man sagt, als Physio, da willst du hin?
Ja, also ein Traum, es ist groß, also es ist weit hergeholt, aber ich wollte meinen Lebensmittelpunkt nach Leipzig zurückverlegen. Mhm. Ich habe ja vorher in Rostock gelebt. Und da hat das natürlich dann super gepasst. Ich kannte den Verein halt, weil wir mit Hansa gegen HFC gespielt haben. Und das hat für mich dann natürlich perfekt gepasst und dachte mir, ey, geil, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Und seitdem bin ich hier und fühle mich sehr wohl, ja. Das kann man schon so sagen.
John, was machst du?
Ja, ich bin der Sportwissenschaftler. Angefangen habe ich beim HFC damals als Athletiktrainer auch in der dritten Liga. Und durch meine Nebenanstellung noch an der Universitätsmedizin, hier an der Martin-Luther-Universität, wo ich auch als Sportwissenschaftler tätig bin, teilt sich das mittlerweile ganz gut auf, dass ich jetzt den sportwissenschaftlichen Bereich leite beim HFC, aber unter anderem auch die Ernährung übernehme, die Reha mit Dennis noch begleite. Und ja, da teilen wir uns, glaube ich, ganz gut auf mittlerweile. Ja.
Was ich vergessen hatte, wir nehmen einen Tag nach...
Fabian, guck schon wieder den Zeigefinger hier.
Wir nehmen einen Tag nach dem Spiel gegen Magdeburg 2 auf, sind alle noch beseelt von dem Ergebnis, wollten aber eigentlich jetzt nicht so tief nochmal in die Analyse eingehen, das haben wir das ganze Jahr über gemacht. Und heute so ein bisschen so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, nämlich genau dieser Athletik, Physio, da geht ja auch Ernährung mit rein, in diese Abteilung ein bisschen gucken mit euch beiden. Da haben wir vier Themen vorbereitet, die gehen wir jetzt alle so nacheinander durch, Ernährung, Training, Belastung, Regeneration und am Ende noch so Verletzungen, Umgang mit Verletzungen. Genau. Und Fabian, du darfst, glaube ich, so den ersten Teil hier mal einleiten.
Ja. Also wir nehmen nach dem Spiel auf, aber veröffentlichen vor Weihnachten, damit jeder auch genug Zeit hat, das anzuhören. Und da ist natürlich die erste Frage, liegt quasi auf der Hand. Wahrscheinlich eher an den Ernährungswissenschaftler. Gibt es eine Vorgabe, was bei den Profis an Weihnachten auf den Tisch kommen muss, darf oder ist alles erlaubt an Weihnachten?
Die Jungs sind jetzt im Urlaub und dementsprechend ist erstmal alles erlaubt. Da will ich den Jungs auch gar keine Vorgaben machen für Weihnachten. Man muss jeder jetzt auch erstmal einen Kopf freikriegen, ein bisschen regenerieren für sich, Zeit mit der Familie verbringen. Und da tut es auf jeden Fall mal ganz gut, wenn man jetzt nicht strikt immer auf die Ernährung achtet. Klar haben wir gewisse Vorgaben, wie die Jungs auch körperkonstitutionstechnisch wieder zurückkommen müssen zu uns. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr die Jungs im privaten Bereich, was jetzt Familie und Weihnachten angeht, einschränken.
Also Gänsebraten ist erlaubt an Weihnachten, aber bitte nicht drei Wochen lang nur Gänsebraten wahrscheinlich, genau, oder?
Ja.
Gibt es denn sowas, wo ihr sagt, No-Go, also man weiß ja zu früheren Zeiten, Mario Basler ist da glaube ich sogar stolz drauf, dass er vor jedem Spiel irgendwie noch 8 Weizen getrunken hat und 3 Packungen Kippen. Ich glaube, das gibt es heute auch so gar nicht mehr. Aber gibt es irgendwelche No-Gos? Also Rauchen ist irgendwie klar, oder? Aber muss man wahrscheinlich auch einem Profi heutzutage auch nicht mehr sagen, oder?
Am Ende sind es immer unausgesprochene Tabus. Wir achten schon drauf, aber im Sinne immer von Education, also Aufklärung der Spieler. Wir sprechen mit ihnen viel und versuchen sie am Ende, falls wer raucht, natürlich auch so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es nicht das Beste vielleicht
raucht
ist.
Jemand beim HFC?
Das wissen wir gar nicht. Es ist tatsächlich so, also jeder hat ja so seine schlechten Angewohnheiten und Eigenheiten und also uns ist jetzt keiner bekannt. Also
ich habe auch noch keinen Rauchen gesehen.
Ich weiß jetzt nicht, John, aber ich habe schon jetzt meinen, ich glaube, ich bin ja seit 8 Jahren im Fußball und ich habe einige Rauchen sehen auch schon. Und es hat trotzdem funktioniert, sie waren trotzdem.
Ich wüsste jetzt auch ein paar, die mal beim HFC gespielt haben, aber wir nennen jetzt keine Namen.
Warum nicht? So gerade spannend. Ich glaube, es wäre auch schwierig, den Leuten das zu verbieten, oder? Ich meine, im Endeffekt, ja, wie ihr schon sagt.
Am Ende ist es auch ein bisschen die Eigenverantwortung. Ja. Sie wissen ja auch, worum es geht. Sie wissen, dass das ihr Körper, ihr Kapital ist. Und wenn sie da halt sich dafür entscheiden und ihnen da vielleicht, ja, wenn sie da vielleicht da den Abstrich machen und sagen, ja, ich will's, aber ich brauche es halt einfach. Mhm. Am Ende wird halt abgerechnet auf dem Platz und wenn halt dann die Leistung stimmt, dann können wir ihn halt wenig vorwerfen.
Absolut. Ihr habt jetzt so gesagt, jetzt für die Weihnachtszeit ist das erstmal egal, da werden dann keine Vorgaben gemacht. Über das Jahr hinweg achtet ihr da ja schon strenger drauf, vielleicht mal ganz global gefragt, welchen Einfluss hat denn Ernährung auf die Leistungsfähigkeit?
Die Ernährung, die spielt natürlich einen riesengroßen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, vor allem am Spieltag, aber auch an den Trainingstagen, ist aber auch jetzt für die, ich sage jetzt mal Krankheitszeit rum um Weihnachten, kältere Jahreszeit, dass wir da schon drauf achten und den Jungs gewisse Themen mal in die Hand geben, dass es sehr wichtig sein kann, darauf zu achten, dass du halt natürlich lange gesund bleibst, im Sinne der Erkältung, aber halt auch verletzungspräventionstechnisch da deinen Grundbaustein legst. Und Leistungsfähigkeit spielt das natürlich, vor allem was Kohlenhydratspeicher angeht, eine Riesenrolle.
Gibt es sowas wie Cheaten? Merkt man, wenn die Spieler cheaten? Also wenn sie doch irgendwie mehr, keine Ahnung, Süßigkeiten essen oder so, fällt das auf? Kriegt man sowas mit oder ist das?
Na, langfristig würde ich sagen ja. Kurzfristig nein.
Ja, wahrscheinlich.
Also wenn jemand am Vormittag vom Training noch einen Döner gegessen hat, das merkt man dann nicht sofort.
Höchstens an der Knoblauchfahne.
ich habe bei dir, glaube ich, gelesen, du hast ja mal so bei LinkedIn eine Zeit lang ein paar Beiträge, die sehr spannend waren, die ich mir jetzt natürlich nochmal in all Detail durchgelesen habe, dass du gesagt hast, so der Tag vor dem Spiel ist eigentlich so mit der wichtigste, damit man am Spieltag ordentlich performt. Genau. Warum ist das so?
Warum ist das so? Am Ende haben wir Kohlenhydratspeicher, die quasi als Energiereserve für den Fußballspieler am Spieltag wichtig sind. Und da ist der Tag vor dem Spieltag einfach essentiell, um die ganzen Kohlenhydratspeicher im Muskel aufzufüllen. Und da ist es dann quasi einfach essentiell, dass wenn diese nicht aufgefüllt sind, gibt es mittlerweile auch einige Untersuchungen, die aufzeigen, dass in der zweiten Halbzeit die Laufleistung deutlich sinkt. Und dementsprechend sollte man da schon darauf achten, dass man einen Tag vor dem Spiel seine Kohlenhydratspeicher ausreichend auffüllt. Da sagt man immer so 6 bis 8 Gramm pro Kilo Körpergewicht, was eine ganze Menge ist. Das könnte mal schnell 500 Gramm Kohlenhydrate sein, so 7 Nudelteller. Das ist natürlich sehr schwierig teilweise zu essen. Und da ist es dann wirklich auch immer so dieser Unterschied zwischen gesunder Ernährung und Sportler-Performance-ausgerichteter Ernährung, dass wir grundlegend immer versuchen, den Jungs ein gesundes Ernährungsmuster beizubringen. Aber am Tag vor dem Spiel kann es halt wirklich mal sein, dass die Jungs dann darauf angewiesen sind, Orangensaft zu trinken zum Beispiel. Also schneller Zucker, was auch wieder Kohlenhydrate sind, um nicht auf diese immense Menge an Nudeln zum Beispiel zu kommen. Man kann natürlich auch Reis essen, wie auch immer. Aber da hilft dann schon ein Tag vor dem Spieltag auch mal einen Orangensaft zum Frühstück nochmal extra zu trinken, um diese Speicher dann für den nächsten Tag aufzufüllen.
Wollen wir gleich praktisch werden, aber da denke ich natürlich auch an, welche Rolle spielen da Shakes? Also weiß man ja gerade bei Kraftsportlern, ist ja, die ernähren sich gefühlt nur von so Shakes, da ist irgendwie gar kein natürliches Lebensmittel mehr auf dem Teller. Inwieweit ist das bei euch wichtiger Bestandteil?
Also grundlegend ist immer Food First, also zuerst richtige Nahrung natürlich zu sich zu nehmen, aber im Performance-Kontext, vor allem am Hauptbelastungstagen, die Jungs, die kriegen bei uns dann auch Shakes für nach dem Training, um dann natürlich Protein und Kohlenhydrate direkt wieder ins System zu bringen.
Versuchen wir es mal konkret zu werden. Tag vor dem Spiel, was wäre so, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber was ist jetzt, keine Ahnung, Jan Löhmannsröben am besten vor dem Spiel?
Das ist immer sehr individuell abhängig natürlich. Also Kohlenhydratspeicher, ich hatte es schon angesprochen, du kannst über Reis, Kartoffeln, Nudeln, Haferflocken, die klassischen Kohlenhydrate quasi auffüllen. Ist natürlich aber dann, vor allem denn, wenn wir den Richtung Spieltag gehen, den nächsten Tag sehr individuell wieder zu betrachten, ist mein Magen zu voll, dadurch, dass ich so viel gegessen habe. Da gibt es Spieler auch, ja, jetzt Manchester City, Gündogan, aber spielt er da überhaupt noch? Nee.
Ich spiele schon Galatasaray.
Aber er hat zumindest damals da gesagt,
dass er...
Aber zumindest hat er zu seiner Manchester City-Zeit noch gesagt, dass er zum Beispiel nur ein Spiel gehen kann mit einem leichten Magen. Also, und da ist dann auch wieder diese Individualität zu sehen vorm Spiel, der Tag vorm Spiel. Ich kann dir natürlich einen Ernährungsplan schreiben, aber wenn ich dich nicht kenne und wenn wir nicht vorher schon genügend drüber gesprochen haben, was du vielleicht bereits schon isst, dass ich da einfach immer versuche, ein paar Stellschrauben erstmal zu drehen, zu verstellen, um dann ja, die Performance dann vielleicht ein paar Prozent
wieder. Vielleicht hast du es jetzt schon gesagt, aber jeder hat dann seinen individuellen Plan.
Nein, nein.
Okay,
gut. Das ist gar nicht zeitlich zu stemmen.
Okay,
gut. Es wird immer viel teilweise im Gang, im Kraftraum drüber geredet. Mhm. Natürlich habe ich ein, zwei, drei Spieler, die ich immer mal ein bisschen individueller betreue über die Saison hinweg, aber jetzt gleichzeitig mehr als 20 Spieler ernährungstechnisch zu betreuen, wenn man noch andere Bereiche abdeckt, das ist manchmal ein bisschen zu viel, muss man sagen.
Wir weichen jetzt ein bisschen aus, aber würde ich auch nochmal, machst du dann im Sommer irgendwie, wenn du sagst, man muss quasi die Spieler erstmal kennenlernen, schnappst du dir alle Zugänge und sagst mal, ist das bei euch, was braucht ihr so oder das wären so meine Ideen, passt das für euch?
Ich starte am Anfang der Saison meistens einfach mit Vorträgen, so ganz kurz, knackig, 5-6 Minuten, kurz vor der Aktivierung, vor dem Training, dass man da einfach kurz mal Inputs gibt und dann sieht man schon, okay, der eine oder andere hat mehr Interesse oder der eine oder andere müsste vielleicht ein bisschen individueller betreut werden, wo wir uns dann natürlich auch austauschen in der Athletik, auch im Athletikbereich, im medizinischen Bereich, wo dann vielleicht nochmal auch aufgrund der Blutergebnisse zum Beispiel nochmal spezieller nachgeholfen werden müsste.
Gehen wir mal wieder zurück. Den Tag vor dem Spiel haben wir uns jetzt ordentlich mit Nudeln und Reis den Magen vollgeschlagen.
Aber richtig.
Jetzt Spieltag. Jetzt sind wir so, meine Volksmythen zum Beispiel, bevor man schwimmen geht, soll man ja nichts mehr essen. Hm. Wie ist es am Spieltag? Wann isst man das letzte Mal, bevor der Anpfiff erfolgt?
Die letzte richtige Mahlzeit, 3 bis 4 Stunden vorm Warm-up. Also das heißt, wenn die Jungs dann rausgehen, 3 bis 4 Stunden minus rechnen, da ist dann nochmal, was gibt es bei uns, Nudelteller
klassisch. Gestern so 10 Uhr dann ungefähr vorm Spiel.
Ja, Sandwiches, aber auch Overnight Oats Varianten. Also dann natürlich auch Obst dazu und angesprochen den Orangensaft zum Beispiel. Und dann kann man das quasi immer so ein bisschen runterbrechen, dass die Jungs 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde grob aufnehmen. Das heißt dann, wenn wir jetzt direkt vorm Spiel sind, einfach nochmal vorm rausgehen und in der Halbzeit, dass die Jungs da einfach nochmal sensibilisiert sind. Aber das steht dann alles bei uns auch innen drin auf der Kabine, fleißig von unserem Mannschaftsleiter und Dennis auch aufgestellt.
Also man isst schon auch direkt vorm Spiel und dann auch in der Halbzeit nochmal.
Also das heißt Essen, also natürlich, wir haben jetzt zum Beispiel Gummibärchen, klassisch. Okay. Gummibärchen, denkt man jetzt, okay, warum ist ein Sportler Gummibärchen? Aber am Ende sind Gummibärchen auch einfach Zucker. Für den Otto-Normalverbraucher nicht das beste Nahrungsmittel, aber wenn wir jetzt wieder Richtung Performance denken, ist es einfach wieder schneller Zucker, der schnell in das System reinkommt und da auch die Jungs dann halt energietechnisch einfach unterstützt. Aber am Ende gibt es auch Gele und Salzbrezeln gibt es auch. Es gibt ja unendlich viele Varianten, was man essen kann. Die klassische Banane auch. Ja,
ich habe dieses Jahr über eine Extremwandererin geschrieben, die so 300 Kilometer am Stück und die schwört auf Gummibärchen.
Ja.
Das ist für die sofort Zucker. So.
Genau.
Das war ihr großer Hack.
Jetzt wollen wir es nochmal. Wir wollen ja so ein bisschen alltagstauglich werden, hatte ich auch.
Du möchtest alltagstauglich werden. Ja. Nein, wir wollen alltagstauglich werden.
Warum da? Ja, für die Hörer da draußen. Sind wir vielleicht ein oder andere Mannschaftsleiter von Kreisligist irgendwo?
Ja.
Wenn die jetzt das nächste Auswärtsspiel planen und wollen sich ganz viel Mühe geben, was würdet ihr empfehlen? Was sollten die auf jeden Fall einpacken?
Gummibärchen.
Gummibärchen, haben wir jetzt schon gehört.
Gummibärchen, aber nicht zu viele. Da würde ich Obst. Obst ist schon wichtig. Sei es angefangen bei Beeren, je nach Jahreszeit am Ende auch. Ne? Ananas hilft. Wassermelone bin ich großer Fan von. Bananen. Salzbrezeln. Energiegele, aber das ist wahrscheinlich wieder kostentechnisch ein Thema, was aber vielleicht kostengünstig ist, ist dieser klassische Krümeltee, den es zu kaufen gibt, den man auch von früher kennt.
Da ist auch viel Zucker drin,
glaube ich. Da ist sehr viel Zucker drin, aber angemischt am Ende vielleicht noch eine Prise Salz rein, könnte das dann auch wieder einfach kostengünstig
sein. Da sind unsere Spieler sehr, sehr große Fans von tatsächlich.
Ja. Vom Krümeltee?
Ja, die mögen wir sehr gerne. Ja.
Jetzt kommen wir wirklich.
Ich habe andere Erinnerungen an den Krümeltee, aber egal.
Thema Flüssigkeit haben wir jetzt schon angesprochen, aber eine Sache, die ich natürlich auch noch bei dir schamlos geklaut habe bei LinkedIn, gibt es die Fuel Station noch?
Die Fuel Station, gibt es die noch? Ja, die gibt es noch.
Ja. Also, muss man noch kurz erklären, das ist quasi aus einem LinkedIn-Post auch entnommen, also ein Zettel, der wohl irgendwo in der Kabine hängt mit und dann stehen da ganz viele Orangensaft. Genau. Tetrapacks.
Genau, das sind mal dann ganz schnell 30 Gramm Kohlenhydrate, die dann im System wieder drin sind.
Die nimmt man dann noch schnell einmal.
Praktisch direkt nach dem Training dann einzunehmen sind. Am Tag vor dem Spiel. Sonst nicht. muss man sagen.
Also nach dem Abschlusstraining wird einmal aufgetankt, genau, mit Orangensaft.
Genau. Wir haben sehr gute Insights gekriegt. Das, ja, finde ich gut.
Ich bin schon.
Bis zum Krübeltee. Gut. Okay, ja, dann vielleicht mal so ein bisschen weg vom Thema Ernährung hin zur Trainingbelastung. Mir wurde ja aufgeschrieben, ihr seid, oder wahrscheinlich du am meisten, Dennis, diejenigen, die vom Spiel so auch Warm-up machen und sowas, diese ganzen, ja, Athletik-Sachen, die das Training leisten, dieses Vorbereitungstraining sozusagen. Ja. Hier steht, wurde mir aufgeschrieben als Frage, dass das ist, was die Spieler eigentlich nicht machen wollen. Stimmt das? Ist das so ein bisschen so, muss man die dazu zwingen oder sagen die dann, oh, noch so eine Runde und noch und weißt, oftmals auch ohne Ball?
Ja, du hast halt die und die Spieler. Also es gibt halt, die halt, sag ich jetzt mal, in den Mund halten und das auch einfach mitmachen, weil sie wissen, wie wichtig das ist. Und die spulen halt einfach ab. Und es gibt dann natürlich die auch gerne mal nörgeln, aber das gehört einfach dazu. Da bist du einfach immer ein bisschen der Gearschte. Aber es ist halt einfach immens wichtig. Ja, einmal im Sinne der Verletzungsprävention und dann natürlich auch einfach Vorbereitung vielleicht für die Performance im Training, als auch im Spiel. Und es gehört einfach dazu. Also ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die sich nicht aufwärmt hat und dann performt hat.
Also ich denke, das ist ja vielmehr so bei diesen ganzen Grundlagen, so lange Läufe machen und sowas, was man ja wahrscheinlich eher so in der Vorbereitung macht und sowas. Da sind doch wahrscheinlich immer alle irgendwie nicht so richtig Bock drauf, könnte ich mir vorstellen.
Also ich würde sagen, ich würde einfach mal behaupten, die haben es bei uns schon sehr gut, weil wir uns immer Gedanken machen. Ja. Ich schaue mir immer sehr viel an und gucke, dass ich immer eine Abwechslung drin habe, dass es nicht immer dasselbe ist, weil dann wird es natürlich wirklich auch langweilig, auch für mich. Und ich bin da, ich versuche das schon immer so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, dass wenn man einen anderen Schwerpunkt ins Warm-up legt, dass die Jungs da nicht allzu viel meckern können. Aber am Ende ist es halt natürlich, ein Fußballer möchte gerne Fußball spielen, er möchte einen Ball am Fuß haben und im Warm-up hast du halt meistens keinen Ball am Fuß. Und das mögen sie halt manchmal nicht so gern. Aber es gibt ja viele Formen, die machen auch einfach Spaß und dann hat man auch einfach mal ein bisschen Spaß auf dem Platz.
Aber so Grundlagentraining muss ja am Ende sein. Also man muss ja irgendwie länger Strecken gelaufen sein.
Ja, das ist jetzt die Vorbereitung, glaube ich, die du ansprichst. Ne?
Genau.
Ja, also da gehört es auf jeden Fall dazu. Natürlich, das machen sie auch sehr ungern. Also das ist also das Grundelement im Fußball ist Laufen und das wollen sie aber meistens am wenigsten. Aber das gehört dazu in der Vorbereitung und die darf auch ruhig mal ein bisschen knackiger sein und das finden wir auch eigentlich sehr wichtig, weil du dann einfach den Grundbaustein legst für die Saison, auch im Sinne der Verletzungsprävention. Ja, der Ball, der kommt dann früh genug. Also wenn sie halt keinen Ball am Fuß haben, dann meckern sie, weil sie so viel laufen müssen. Und dann irgendwann in der Saison, wenn wir dann halt jeden Tag auf Platz sind und viele Inhalte trainieren, sind sie auch nicht immer zufrieden. Also deswegen, Fußballer sind da immer ein bisschen, die muss man einfach bei Laune halten, das ist ganz wichtig. Aber manchmal müssen sie auch...
Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil du sagst, da kann man so abwechseln und so, vielleicht so eine Sache, die man machen kann, wo man das trotzdem trainiert und trotzdem hart trainiert, aber...
Jetzt bezüglich des Warm-ups oder...
Warm-up oder ich, also ich nutze mich ehrlich gesagt eher für die langen Läufe, wenn man das machen muss, so über, keine Ahnung, viele Kilometer...
Ja, also es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie du halt jetzt quasi, also wir versuchen ja spezifisch zu werden, also wir machen ja alle Läufe aufgrund unserer Laktatdiagnostik beispielsweise, also wir haben, die Läufe sind dann quasi in bestimmten Zeitbereichen abgesteckt, also klar gibt es einmal lange Läufe, die halt im Grundlagenausdauerbereich liegen, die jetzt erstmal nur die Grundlage schaffen, aber du kannst ja natürlich auch mittels Intervallläufe gestalten, wo es halt auf Zeit geht, schneller, langsamer, um es einfach mal runterzubrechen. Also das ist eigentlich so die einzige Abwechslung, die du kriegst. Dann kannst du natürlich viel über Pausenzeiten steuern, also dass sie dann halt, sage ich mal, in eine Art Sprint gehen müssen und dann gibt es halt eine gewisse Pausenzeit, dann müssen sie dann wieder loslegen. Also du kannst die Läufe unterschiedlich gestalten, aber es bleiben halt am Ende trotzdem Läufe.
Gibt es Spieler, die gerne Laktattests machen?
Ja, ich würde schon sagen.
Echt?
Ich würde schon sagen. Da kann man halt immer nochmal zeigen, wie krass man auch ist.
Okay, okay. Das ist die Motivation.
Metabolisch, also jetzt stoffwechseltechnisch gesehen. Ja. Doch, da gibt es schon immer Leute, die uns auch immer oftmals überraschen, wo wir sagen, wow, krass, wow, Respekt, das ist wirklich schon sehr gut.
Okay. Du kriegst ja immer von Daniel Mayer mal, Felix Langhammer wäre das Monster gewesen. Ja, ist das so?
Der war wirklich sehr, sehr stark, das muss man mal so sagen.
Ist dann einfach körperliche Konstitution, oder?
Ja, also ich denke einerseits das, aber auch einerseits einfach Trainingszustand. Ne? Also du bringst natürlich schon einfach auch aufgrund deiner Genetik bringst du einfach einen gewissen Pool mit, wie gut du einfach da stoffwechseltechnisch ausgestattet bist. Und wenn du das dann auch noch auftrainierst und wenn du halt den jahrelang im NLZ gespielt hast, wo du ja da schon hingetrimmt wirst, weil man dann mit neuesten Methoden arbeitet, ja, dann hast du einfach irgendwann so eine gute Grundlage, dass du halt dann auch viele Spieler, die jahrelang dabei sind, auch mal alt aussehen lassen kannst. Ne?
Das ist es doch so, was sich entwickelt? Also, dass jetzt einfach die jüngeren Spieler schon viel, viel krasser verfasst zu den Teams kommen?
Also je nachdem, wo sie halt herkommen. Aber ich würde halt schon sagen, dass der Fußball sich mittlerweile sehr, also sehr modern entwickelt. Man achtet ja schon sehr früh, gerade in den NLZ drauf, dass den Jungs da eigentlich nichts fehlt so und sind dahingehend auch gut ausgestattet. Mhm. Und dann werden sie natürlich auch schon dahin trainiert, ja. Also nicht überall, aber ja, dort, wo natürlich Geld steckt in vielen Vereinen, da denke ich schon, dass man da hinkommen kann, ja.
Wie hat denn die Musikbox im Sommer mit auf den Platz gebracht?
Also der Ursprungsgedanke kam vom Trainer tatsächlich. Und hat gesagt, weil das hat er sich so gewünscht und das kam bei den Jungs sehr gut an. Das hat die Stimmung immer sehr cool aufgelockert beim Warm-up. Und das haben wir einfach beibehalten, weil es halt, das hat doch nochmal eine gewisse, das bringt so eine gewisse Atmosphäre von Lockerheit auf den Platz. Das macht dann einen Ticken mehr Spaß. Wenn du ein Spieler hast, die das Warm-up sowieso nicht so gern mögen, dann machst du halt wenigstens ein Lied an, was sie mögen, und dann verbindest du es doch mit irgendwas Positivem.
Ja. Wer macht die Playlist?
Ich tatsächlich, ja.
Okay, was kommt so sehr gut an? Jetzt muss ich natürlich nochmal nachhören.
Ja, also unterschiedlich. Also was immer gut ankommt, sind viele Oldschool-Hip-Hop-Lieder eigentlich. Da haben wir sehr viele Jungs, die das doch schon ganz gern mögen. Aber auch modern, also Drake hast du auch mal sehr häufig. Also man muss sich immer ein bisschen was einfallen lassen. Es hängt auch mal so von der Stimmung ab. Ja, hängt auch davon ab, was wir jetzt gleich im Training als Inhalt haben. Also wenn ich jetzt gleich sprinten möchte, dann will ich halt, muss schon irgendwas Knackiges sein, dann darf es auch mal ein bisschen Techno oder so sein, dass die Jungs ordentlich hochfahren. Ansonsten, ja, versuchst du einfach ein breites Spektrum irgendwie abzugreifen.
Ja. Jetzt wieder How-To für die Kreisliga da draußen. Wie wärmt man richtig auf? Also was muss man unbedingt, ich sag mal, in der, keine Ahnung, wann geht's so los? Halbe Stunde ungefähr, ne? 40 jetzt, Minuten?
Vorm Spiel meinst
du? Vorm Spiel direkt,
ja. Also wir gehen immer insgesamt 37 Minuten vorm Spiel gehen wir raus.
Ungefähr. Okay, auf die Minute.
Also auf die Minute, genau.
Ja.
Und dann haben die Jungs halt immer ein, zwei Minütchen, die sie für sich nutzen können, wo sie einfach einen Ball laufen lassen können, sich einmal kurz akklimatisieren können draußen. Und dann machen wir uns gemeinsam warm. Es gibt halt verschiedene Inhalte in dem Warm-up. Das macht auch jeder anders. Also ich habe vieles jetzt schon gesehen. Ich für mich habe so meinen Weg gefunden eigentlich dahingehend, dass ich erstmal so eine generelle Aktivierung mache in Form von Beweglichkeitsübungen. Ja, also viele Rotationsübungen, aber erstmal im Stand. Also ich bin erstmal sehr statisch und dann geht es halt eigentlich in so ein allgemeines Lauf-ABC, die ganzen klassischen Bewegungen abarbeiten, dass jede Muskelgruppe einmal durchbewegt ist.
Den Hopserlauf und so, den macht man schon. Ne?
Die Sprungläufe, also dass einfach alles mit drin ist, dass ich sagen kann, okay, wir haben einmal alles durchbewegt und dann wird es aber auch eigentlich schon wieder, dann geht es halt in so eine dynamische Dehnungsgeschichte hinein, dass man einfach nochmal alles jetzt ein bisschen intensiver durchbewegt und dann wird es aber auch eigentlich schon knackig. Also es geht quasi von langsam und Nervensystem anregen, also einfach jetzt sich akklimatisieren, es geht gleich los. Geht es dann halt rüber zu knackig und schnell. Also man fängt immer erst langsam an, um den Jungs auch die Möglichkeit zu geben, sich erstmal anzupassen, an die Gegebenheiten, Platz kennenlernen, das sind ja auch immer so Themen. Ja, und dann ist es einfach nur wichtig, dass man alles einmal durchbewegt hat, dass sich alles gut anfühlt. Und dann gebe ich den Jungs in der Regel auch nochmal eine kurze Minute, um sich eigenständig, also das, was sie gerade brauchen, die haben ja auch gewisse Schwachstellen, die ja jeder von sich kennt, und dann können sie die auch nochmal bearbeiten. Und dann geht es auch schon eigentlich an den Ball. Also eigentlich möchte man immer so schnell wie möglich an den Ball, aber es gibt immer eine Grundvorbereitung, die brauchen wir einfach. Ja.
Dann wird ein bisschen am Tor geschossen. Fürs gute Gefühl, das ist eher fürs gute Gefühl, oder?
Ja, das ist dann doch
tatsächlich. Wenn sie hoffentlich dann auch das Tor treffen
beim Das Tortreffen wäre immer gut, ja, weil sonst hast du kein gutes Gefühl, das wäre halt ein bisschen doof. Aber ja, genau so ungefähr. Ja.
Es gibt ja so Spieler, ganz bekannt ist das von Cristiano Ronaldo, die über das Teamtraining hinaus immer noch extrem viel machen, also ins Gym gehen, schwimmen und so weiter. Ist das der richtige Weg? Würdest du das allen Spielern empfehlen?
Ja, ist ja auch wieder eine individuelle Geschichte. Ich glaube, da muss jeder für sich seinen Weg finden. Für den einen kann es zu viel sein, für den anderen ist es vielleicht zu wenig. Also wenn Ronaldo sich nach einem normalen Teamtraining noch nicht ausreichend belastet fühlt und es dann weiter, also das und dann halt dann noch zusätzlich Einheiten schiebt, ist es. Warum nicht? Also man sieht, er ist jetzt, ich glaube,
39. Der Erfolg gibt ihm in gewisser Weise recht.
Er ist 39 und Alter, performt, glaube ich, jetzt seit 20 Jahren auf absolutem High-Level. Und dann kann man ihm und seiner Routine einfach nur recht geben am Ende des Tages. Ja. Aber natürlich gibt es auch Spieler, die machen weniger und sind genauso erfolgreich. Also ich habe, glaube ich, es gibt ja mal diesen großen, die Differenz zwischen Ronaldo und Messi. Und ich habe mal in einem Interview von Boateng irgendwo gehört, dass Messi sehr faul war in vielerlei Hinsicht und Ronaldo halt der Fleißige, und da haben wir einfach die beiden, das sind halt zwei
Welten. Die beiden Pole, ja.
Aber trotzdem sind es einfach die besten die eine Ära geprägt haben am Ende des Tages.
Absolut. Ja. Wenn du dir eine Übung aussuchen könntest, du darfst nur eine Übung mit den Spielern machen,
ja,
jetzt meinetwegen vor dem Spiel, klassische Warm-up-Situation, was wär's?
Also eine generelle Übung, also jetzt quasi die wir ins Wochenvolumen packen würden, an Kraft beispielsweise, mhm, jetzt für mich Nordic Hamstring Curl.
Was für ein Ding?
Nordic Hamstring Curl. Das ist eine Übung für die hintere, quasi für die hintere Oberschenkelmuskulatur,
okay,
also für die hintere Kette, die ja sehr verletzungsanfällig bei Fußballern ist. Mhm. Und
sind wir leider kein Videopodcast, sonst könntest du das sofort.
Das könnte ich dir zeigen, es ist am Ende nichts anderes als einfach, ja, das Bein zu beugen, aber aus, okay, einer knienden Position heraus. Okay. So. Und auf dem Platz, welche Übung? Ja. Tatsächlich ein Kniehebelauf.
Das John hat gerade was vorgemacht.
Das ist tatsächlich, also in meinen Augen, der Kniehebelauf.
Der klassische Kniehebelauf, also den jeder aus dem Sportunterricht kennt.
Genau, der kommt einfach dem Sprintmuster am nächsten. Ja. Und da wir von den Spielern ja viel abverlangen, vor allem im Sprintbereich, ist das, glaube ich, die Übung, die ich jedem empfehlen würde. Die muss auf jeden Fall drin sein.
Ja, ja, sehr gut.
Vielleicht auch nochmal eine Frage, um John wieder mit reinzuholen. Oder könnt ihr euch gerne überlegen, wer darauf jetzt antwortet. Also es ist ja immer so, HFC... Gehen wir ja nicht davon aus, dass es in der Rückrunde nochmal passiert, aber verliert mal 2-3 Spiele vielleicht in Folge, dann heißt es immer, dann kommt der Trainingsplan und dann ist so der erste Kommentar, kann man sich drauf schon einstellen. Warum trainieren die nur einmal am Tag und warum sollen trainieren die? Die sollen mal 8 Stunden trainieren und dann spielen die auch wieder besser. Ist ja wahrscheinlich viel zu kurz gedacht aus sportwissenschaftlicher Sicht, oder?
Ja, bei den Kommentaren.
Musst gar nicht die Kommentare bewerten.
Die sehe ich mir immer nicht so durch.
Ist auch besser.
Aber am Ende, ja. Dieser Vergleich, ich arbeite 40 Stunden und der Profisportler macht nur so und so viel, ist natürlich immer eine ganz andere körperliche Belastung, die darf man am Ende nicht aus dem Auge verlieren. Dass wir jetzt jeden Tag 5 Stunden trainieren können oder 2 Stunden alleine, das ist, glaube ich, ja, was soll ich dazu sagen? Also wir brauchen halt Belastung und Regenerationszeiten und die müssen gut strukturiert, periodisiert über die Woche, über die Monate, über die Saison halt hinweg werden. Und da achten wir dann am Ende wirklich darauf, dass wir Phasen haben, wo wir zu viel machen. Das heißt auch, sie overloaden, so sagt man es jetzt im sportwissenschaftlichen Kontext. Aber natürlich auch Phasen haben, wo wir wissen, okay, jetzt müssen wir die Performance, die grundlegende körperliche Konstitution einfach nur halten, versuchen, dass wir jetzt nicht zu viel Input wieder reingeben und dort einfach dann über die Saison hinweg natürlich immer an gewissen Stellschrauben der Fitness dann drehen und schauen, okay, jetzt können wir so und so viel machen, jetzt steht wieder die Vorbereitung frisch vor der Tür, dass wir da natürlich dann wieder in den überladenen Overload-Bereich dann reingehen können.
So, Overload, ist das so die Felix-Magath-Schule? Wir rennen mit Sandsäcken so lange den Berg rauf, bis gekotzt wird, oder?
Auch. nicht immer. Ich hatte jetzt das Glück, über verschiedene Trainer auch arbeiten zu können, mir natürlich da auch immer andere Philosophien als Erfahrung jetzt in meinen Werkzeugkoffer oder jetzt in unserem Werkzeugkoffer im Athletikbereich mit reinzupacken. Und da versuchen wir dann, wenn wir ein Tool brauchen wie einen Hammer, dann nehmen wir heute den Hammer. Wenn wir da mal was anderes bräuchten, nehmen wir das raus. Also immer so versuchen, dass wir verschiedene Sachen kombinieren. Aber jetzt die alleinige Felix-Magath-Schule fahren wir jetzt natürlich nicht, aber kombiniert meistens mit altdienlichen Trainingsinterventionen und neuerem versuchen wir dann schon gut zu kombinieren. Alles immer im Hinblick darauf, dass alles auch wissenschaftlich dann basiert ist, aber die auch manchmal in den Hintergrund gerückt im Sinne von, okay, heute bringen wir sie richtig zum Kotzen.
Macht man das auch während einer Spieltagswoche? Also, oder ist das nur so Vorbereitung, dass man da wirklich mal also über die Grenzen geht?
Du hast ja in der normalen Spieltagswoche hast du ja einen Hauptbelastungstag und das ist dann meist schon der Tag, wo die Jungs dann auch abspulen müssen. Also da achten wir sehr detailreich auf die Meter, die sie gelaufen sind, auf ihre Sprintmeter, auf ihre Highspeedmeter und auch auf die Intensität im Training. Und dann kombinieren wir es gerne mal mit irgendwelchen Läufen hinten raus und dann ist das auch meist nochmal der Tag, wo zusätzlich Kraft gemacht wird. Also das hat man schon, natürlich nicht so sehr wie in der Vorbereitung, wo man ja wirklich bewusst in dieses Overloading geht. Aber das ist dann doch schon der Tag in der Woche, wo wir den Reiz setzen können, wo der Körper sich dann zwangsläufig einfach dran anpassen muss. Ja.
Meistens zur Mitte, ne? Also je nachdem, wann der Spieltag liegt.
Wenn man es genau nimmt, dann ist bei uns mal Matchday -3. Ja, okay. Das ist so für uns der beste Tag. ja, je nachdem, wie die Wochenstruktur ist natürlich. Also je nachdem, wann der Spieltag ist. Darf es auch mal Matchday -4 sein.
Also dann sollen die auch schon mal mit Muskelkater dann nächsten Morgen aufwachen. Sonst hat man was falsch gemacht.
Das ist das Ziel zumindest, beziehungsweise den können wir ja nicht immer erzeugen, aber es geht schon darum, dass die Jungs am nächsten Tag gemerkt haben, oh, wir haben gestern echt gut gearbeitet.
Wobei natürlich immer Muskelkater nicht für einen guten Trainingsreiz steht, aber so ein kleiner Hinweis dann in der Kommunikation mit den Jungs dann ist, okay, wir haben gestern, sag ich mal, in Anführungsstrichen ausreichend gemacht, um natürlich dann einmal unter dieser Woche, wie Dennis jetzt schon gesagt hat, diesen Peak einfach zu setzen auch, um dann wieder Richtung Spieltag orientiert zu arbeiten.
Das ist jetzt wahrscheinlich ganz wissenschaftlich gefragt, aber so, das sind dann die Belastungsspitzen, wenn man die einfach mal so drüber geht, sorgt dann für ein generell besseres Niveau, wenn man das ab und zu mal dann so einstreut.
Genau, ja. Ja.
Okay. Ja, also das ist ja auch mehr, wenn du die Vorbereitung, also umso häufiger du dem Körper etwas abrufst, desto einfacher fällt es ihm halt am Ende. Und wenn du halt am Hauptbelastungstag dann deine Sprintmeter setzt, dann fällt es dem Körper doch einfacher am Wochenende wieder drauf zurückzugreifen. Und diesen, das ist ja wie die Schublade, die ich halt häufiger öffne. Irgendwann geht sie einfach leichter auf, im übertragenen Sinne zu erklären. Und das ist mit den Tagen genauso. Also dort ist dann die Kraft und der Sprint beispielsweise im Fokus. Wenn man jetzt unsere Spielweise sieht, versuchen wir halt da natürlich über Intensität zu kommen. Und dementsprechend versuchen wir die Schublade so häufig wie möglich zu nutzen. Und das ist dann halt die perfekte Vorbereitung für genau diese Momente. Ja.
Eine Frage, da muss man jetzt kurz noch erklären. John war beim MBC Basketball, bevor er zum HFC kam. Stellt sich natürlich die Frage, wie weit muss man da das Training anpassen? Bei Basketball sind ja die Bewegungsabläufe teilweise ganz andere, viel mehr, ja, ich sag mal, vertikal als vielleicht noch beim Fußball. Also klar, gibt es auch Kopfbälle, aber dann weiß man ja nun. Inwieweit ist das ein Unterschied? Also wie weit muss man da das Training anpassen?
Das Training rein auf dem, also am Ende ist es ein Körper, der sich aber das schon unterscheidet im Sinne von natürlich jetzt Belastungszeiten. Also beim Basketball nochmal was ganz anderes. Beim Basketball ist, was wir jetzt in Bezug auf Krafttraining jetzt vielleicht erstmal uns anschauen, ist, dass im Basketball da die Kultur vielleicht direkt im Krafttraining nochmal eine ganz andere ist. Man kennt es von NBA-Spielern, die dann vielleicht schon direkt nach dem Spiel dann aufgrund des eng getakteten Spielplans dann schon ihr Krafttraining machen. Das ist im Fußball mittlerweile aber auch schon angekommen, aber noch nicht so diese Kultur.
US-Sport ist so bei den ganzen Sportwissenschaften schon auch dem europäischen Fußball ein gutes Stück mal voraus gewesen, oder?
Genau, kann man eigentlich schon sagen. Und diese Kultur nochmal eine ganz andere, okay, ich gehe jetzt nochmal in den Kraftraum und mache das und das und das
extra. Ich glaube, dass denen doch einfach die Wichtigkeit dieser Grundlage Kraft einfach viel, die ist denen viel klarer als, also mittlerweile kommt es ja auch immer mehr hier rüber, in Deutschland ist es mittlerweile auch, oder auch im Fußball ist es ja mittlerweile auch schon angekommen, dass das Kraft einfach die Grundlage bildet für Verletzungsprävention, für Schnelligkeit. Das ist aber, glaube ich, in den sportlichen Bereichen oder gerade in den Staaten vielleicht auch einfach bewusster noch, dass da auch die Spieler viel krasser sensibilisiert sind als in Deutschland. Also wir haben schon teilweise Spieler erlebt, die haben gefragt, wozu müssen wir denn Kraft machen? Und dann gucken wir uns halt häufig an und da haben wir gesagt, wie jetzt? Also hast du es nie gemacht? Nee, kenne ich nicht. Okay. Das ist halt krass. Also,
das ist wirklich krass. Ja. Ja, aber gut. Wie irgendwelche mit Kobe Bryant Motivationsvideos geguckt, dann wüsste man es.
Ja, genau so.
Mamba-Mentalität.
Ja, aber grundlegend ist es im Fußball oder im Basketball, wir achten, oder haben da damals mehr aufs Abstoppen natürlich geachtet, weil das einfach mehr gefragt ist und du hast einen ganz anderen Untergrund und das ist der Hauptunterschied. Dass du dort andere Verletzungsmuster am Ende auch wieder hast, wo du dann auch wieder an den Stellschrauben drehen musst, okay, hier, da hast du wahrscheinlich mehr Achillessehnenprobleme aufgrund des härteren Untergrunds, Knieprobleme, knickst öfter um. Da hast du dann im Fußball schon eine leichte Verschiebung auch Richtung mehr muskulären Verletzungen als im Basketball, würde ich jetzt mal behaupten. Oder sowas aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Und ja, grundlegend ist das der Hauptgrund gewesen. Ja.
Was mir auffällt in den letzten, nicht Jahren, eigentlich erst in letzter Zeit ist, was man häufiger sieht, aber Fabian hat vorher schon gesagt, dass es schon ein paar Jahre gibt, sind diese Brustgurte, die so ein bisschen wie Sport-BHs aussehen. Mhm. Was wird damit eigentlich gemacht? Was misst das? Ist das?
Ja, also da ist am Ende so ein GPS-Tracker drin, so ein Sensor.
GPS, okay.
Ja, und damit nehmen wir eigentlich nur die Daten, also da ist dort hinten dann die Öffnung, wo das reinkommt, die Jungs tragen das und damit können wir halt quasi also deren Bewegung auf dem Platz einfach sehen. Also der nimmt quasi die Geschwindigkeit auf, die Laufmeter, wie viel Distanz ein Spieler zurückgelegt hat. Dazu auch noch, in welchen Geschwindigkeitsbereichen er sich befindet. ja, wie viel Sprints ein Spieler macht, wie oft er antritt, wie oft er abstoppt. Und daraus errechnet er dann quasi auch nochmal für uns einen Intensitätswert fürs Training. Daran erkennen wir halt auch einfach, wie hoch die Intensität, also wie viele Intensitätsmeter der Spieler dann auch für diese Einheit gemacht hat. John ist da auch immer dran, der pflegt auch noch Daten ein für jeden Spieler individuell, was er erreichen sollte, was jetzt für jeden Spieler der individuelle Plan ist und das Ziel ist für jedes Training. Also das ist am Ende das, womit wir die Spieler tracken. Also so wie andere Menschen ihr Handy mitnehmen zum Joggen gehen, ist das quasi, das ist unser Tracker, nur dass der vielleicht nochmal ein paar mehr Daten aufnimmt, die uns Aufschluss darüber geben.
Hat das im Spiel schon Konsequenzen? Also kann man da im Spiel schon
irgendwo treffen? Also ich würde sagen, ja, klar. Also du siehst natürlich anhand der Laufmuster der Spieler, wirkt er jetzt müde und dann kannst du ja immer auch noch mit den Daten abgleichen. Und wenn natürlich der Spieler dann schon im roten Bereich ist, weil er natürlich deutlich über seinem normalen Level ist, dann kann man natürlich auch schon Rückschlüsse daraus ziehen, warum vielleicht die letzten drei Bälle nicht angekommen sind, warum er im Zweikampf zu spät kommt. Und dann ist es vielleicht auch immer nochmal so ein Rückschluss zu sagen, okay, vielleicht sollten wir den rausnehmen, der läuft echt gerade im roten Bereich. Und damit erhöht sich auch dann mit jeder weiteren Minute und mit jedem Sprint auch die Verletzungsgefahr. Und der wollen wir auch eigentlich entgegenwirken. Also für uns ist ja eigentlich, wir freuen uns eigentlich immer am meisten, wenn wir keine Verletzten aus irgendwelchen Spielen mit rausnehmen. Und ja, also damit, das hat dann auch schon Einfluss, das ist definitiv, ja. Und du siehst, kannst natürlich auch daran schon erkennen, jetzt wenn ein Spieler aus der Krankheit herauskommt, beispielsweise, dass man da auch sensibel mit umgeht und dann guckt, okay, vielleicht reicht es auch erstmal schon anhand der Daten, ist er halt schon nach 60 Minuten durch, dann ist das einfach der Fall. Dann,
okay, das heißt schon ganz praktisch Auswirkungen auf Auswechslung zum Beispiel. Also man kann das Viertel wirklich live genutzt. Krass, hätte ich auch nicht so gedacht. Genau. Ich dachte immer, das ist eher so für danach, dass man es danach, ich meine, das wird er jetzt auch nutzen, aber im Spiel.
Also klar, also danach auf jeden Fall, das ist ja für uns und für die Spieler auch immer ein wichtiges Feedback, damit sie wissen, wie fleißig sie auch waren. Aber ich weiß gar nicht, zu Drittliga-Zeiten durften wir das, glaube ich, gar nicht nutzen. Ich bin mir gar nicht ganz so sicher.
Ja, sind wir trainerabhängig.
Das war trainerabhängig,
ja. Okay. Wie da die Daten am Ende preisgegeben werden sollen, vielleicht auch zwecks Vergleichbarkeit untereinander.
Okay.
Wenn du gesagt hast, dass John quasi guckt oder sagt, das soll im Training geleistet werden, wenn man dann drauf guckt und sagt, da war jetzt eigentlich das, was geleistet werden sollte, nicht ganz erreicht, musst du dann nochmal auf Spinning oder so?
Ja, je nachdem, was das Ziel mit dem Spieler ist. Also wenn es jetzt ein Spieler ist, der viel Nachholbedarf hat, im Grundlagen-Ausdauerbereich beispielsweise, dann sagen wir schon, komm, du kannst mal jetzt eine halbe Stunde aufs Fahrrad gehen und tritt er eine bestimmte Rounds per Minute, die Vorgabe von uns. Aber dann wird es halt nachgeholt über Läufe. Also das, was halt fehlt, das muss halt nachgeholt werden. Wenn es am Ende Highspeed-Meter sind, dann werden halt, ja, kannst du über Box-to-Box-Läufe machen. Wir haben es auch schon mal gemacht, dass ich dann mit den Jungs eine Torschussform gemacht habe einfach. Und dann das ist, also wie du halt Lust hast, die jetzt zu belasten.
Judith, ich muss noch mal kurz ausweichen zum Thema Ernährung. Ist mir nämlich gerade noch gekommen, bei Erkrankungssache.
Mach nur.
Was ist euer Geheimtipp schlechthin? Weil ich habe es auch ständig mit kleinen Kindern in der Kita, dass man krank wird. Was ist das Geheimtipp schlechthin bei der Ernährung, dass man vielleicht nicht so oft krank wird im Winter? Außer natürlich genug Sport und frische
Viele
Luft.
Viele Vitamine.
Ja.
Ingwer-Shots.
Ja, ganz gut, ja. Also eine ausgewogene Ernährung am Ende, aber ein Geheimtipp, wenn man vielleicht schon krank ist, ist Zink.
Das habe ich auch in letzter Zeit immer mehr gehört.
Genau, also da...
Zinkschaufeln.
Also was heißt, die Wissenschaft ist sich da... Stand jetzt kann man sagen, Zink in den ersten 3 Tagen bei Krankheitssymptomen 75 Milligramm kann man dann mal nehmen. Bei Vitamin C ist dann gerade sehr strittig, ist tatsächlich nicht so
wirksam, das pfeife ich mir mal rein und denkt. Man muss ja irgendwas machen, ne?
Aber am Ende ist natürlich der Schlaf extrem wichtig, genügend trinken und grundlegend einfach schon schauen, dass man eine ausgewogene Ernährung hat. Und da spreche ich Ballaststoffe aber auch an, Vitamine, dass man das zumindest erstmal alles unter einem Dach bringt dann.
Wie weit kann man Spieler noch so an der Grenze halten, wenn die schon so ein bisschen kränkeln Richtung Spiel?
Ja, also es ist möglich. Ihr kennt ja davon ab, was jetzt, also wie krank er ist, wie es gerade beginnt. Klar. Aber ich meine, wenn es oftmals mit Fieber startet, dann ist es in der Regel schon zu spät, weil dann ist es einfach schon eine beginnende systemische Antwort vom Körper. Aber klar, wenn die jetzt leicht erkältet kommen, dann ist immer eine moderate Bewegung einfach schon wichtig und wertvoll. Und ansonsten versuchen wir natürlich dann, also dann macht John den halt einen klaren Plan, was jetzt gerade wichtig ist. In der Regel auch nochmal natürlich Rücksprache mit unseren Ärzten. Am Ende sind die halt natürlich, was das angeht, dann die wichtigste Instanz. Da sind wir sehr gut vernetzt mit der Sportklinik und Dr. Bartels und Kenny Ludescher, die machen da immer sehr schnell für unsere Spieler auch sehr viel möglich. Da sind wir sehr froh drüber und da können die Jungs auch sehr froh drüber sein. Das ist nicht selbstverständlich. Und dann versucht man das halt bestmöglich einzudämmen. Also ob es dann nochmal eine Vitamin-Spritze ist, vielleicht, die man den Jungs vielleicht noch gibt, zusätzlich. Ja, aber grundsätzlich sagen wir den Jungs dann auch, okay, ein bisschen Bewegung, rausgehen, spazieren, frische Luft ist immer wichtig und dann einfach viel schlafen. Über den Schlaf kann man auch sehr, sehr viel dann noch rausholen, tatsächlich.
Eigentlich so, ich weiß nicht, Basketballfans kennen vielleicht das berühmt-berüchtigte Flu-Game von Michael Jordan, wo er mit irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Grad Fieber in einem Finals-Game dann irgendwie noch übelst abgerissen hat, wie er das halt immer so getan hat. Aber ist eigentlich nicht zu empfehlen, ne? Sollte man nicht machen.
Also im Leistungssport ist es immer ein bisschen, es ist schwierig, wenn du der wichtigste Spieler bist und genau im Finale ausfällst, hat man ja schon einige Geschichten gehört, dass man dann fit gespritzt wird oder ähnliches. Nachhaltig ist es natürlich nicht. Also gerade, man weiß ja, dass mittlerweile sehr viele Viren und sehr viele Erkrankungen doch nur aufs Herz gehen und Herzmuskelentzündungen ja verursachen können. Und ich glaube, ja, zu welchem Preis, wenn dann ein Spieler auf dem Platz liegt, den du reanimieren musst, dann ist es, glaube ich, der falsche Weg, den du dann gehst.
Absolut. Ich glaube, in dem einen Spiel ist es dann wahrscheinlich einfach die Entscheidung zu sagen, das kannst du nicht verpassen, aber auf lange Sicht ist es natürlich fatal. Ja. Dann mal ganz kurz zurück zum Tracking. Jetzt ist ja Winterpause, Weihnachtspause, die Spieler sind eine ganze Weile weg, nicht unter eurem Zugriff sozusagen. Wie werden die trotzdem überwacht oder werden sie überwacht? Müssen die irgendwie Daten liefern? Müssen die euch sagen, was sie machen?
Ja, am Ende müssen sie uns jeden Lauf schicken oder jede Einheit, die am Ende geplant ist. Die Jungs haben jetzt erstmal frei, ein paar Tage, die können sich dann gestalten, wie sie wollen, beziehungsweise ist dort auch vorgeschrieben, kein Training zu machen in jeglicher Form. Und dann müssen die Jungs Läufe machen, Krafttraining machen und die uns natürlich dann als Screenshot oder Beweis dann am Ende schicken, dass sie es dann tatsächlich auch gemacht haben.
Was ist, wenn sie es nicht machen?
Gibt es halt Sanktionen. Also das wird dann auch natürlich sanktioniert. Das gibt dann Strafe, das wissen die Jungs auch. Das kostet dann halt am Ende des Tages natürlich. Also es ist dann für uns
Strafe im Sinne von Geld.
Ja, genau. Ist natürlich für uns der Baustein, der dann natürlich schon für die Vorbereitung legt. Also es ist eigentlich am Ende die Vorbereitung für die Vorbereitung, weil dann können wir in der Vorbereitung uns natürlich spezifischer im Fußball austoben. Deswegen sind die Jungs schon angehalten, die Läufe zu machen. Da gibt es immer ein paar Individualisten, wo wir sagen, die müssen den Lauf nach dort und dort schieben, das ist auch kein Problem, aber in der Regel muss jeder Lauf gemacht werden. Und da ist dann ihr Tracker quasi ihr Handy, das können sie mit ihrem Handy aufnehmen und das muss uns dann auch rübergeschickt werden. Und die Vorgabe muss einfach erreicht sein.
Ja. Was kostet ein verpasster Lauf?
Das können wir jetzt hier nicht sagen. Unsere Geheiminformationen.
Aber es gibt so eine Tabelle oder so, oder wieso? Es wird den transparent gemacht. Es gibt
Sanktionen und die fallen mal so aus. Okay. Also am Ende ist eine verpasste Trainingseinheit, das geht gar nicht.
Am Ende sind wir trotzdem auch immer sehr human. Also wir sind jetzt auch keine Unmenschen. Wenn sie uns anrufen und sagen, ey, guck, so und so war das und ich habe morgen einen freien Tag, dann heißt es, okay, dann machst du den Lauf halt am Morgen. Und ansonsten muss man immer mal gucken.
Es gibt eine zweite Chance.
Genau, sehr gut. Es gibt immer verschiedene Umstände, warum man auch einen Lauf gar nicht machen kann. Das ist ja einfach so.
Wie viel muss man jetzt in der freien Zeit machen? Also ist dann auch wieder so eine Steigung am 5. Januar, geht es ja dann wieder los, dann wieder mit dem Platz und Ball. Also ist dann so ab, keine Ahnung, nach Weihnachten dann kontinuierlich wieder jeden Tag ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr stemmen? Oder wie ist das so in der freien Zeit?
Ja, also grundlegend sind jetzt schon ein paar Läufe geplant. Über die Anzahl will ich jetzt gar nicht sprechen. Die Jungs haben jetzt drei Wochen frei. Davon sind 7 Tage jetzt erstmal Pause und danach ist dann ein individueller Trainingsplan, wo wir natürlich dann erstmal ganz locker anfangen mit einem Grundlagenlauf, um dann aber auch intensiver dann zu werden. Und da haben wir dann auch unser Periodisierungsmuster, was wir dann bis in die Vorbereitung dann mit reinziehen.
Ist trainingsfrei auch dann wirklich mal, ihr sagt, macht wirklich bitte nichts, weil es gibt ja auch so welche, die wollen halt einfach unbedingt und die, ja, wahrscheinlich Cristiano Ronaldo Modell, der würde halt einfach sagen, ich gehe trotzdem dreimal rennen und in den Gym.
Ja, also grundlegend, du kannst aufs Rad gehen. Also uns geht es vor allen Dingen darum, um den Körper einfach mal ein bisschen, oder den Strukturen, den muskulären Strukturen und Bänderstrukturen einfach mal auch ein bisschen Pause zu geben und am Ende auch dem Kopf Pause zu geben.
Gerade jetzt in unserer, muss man sagen, wir haben jetzt eine sehr kräftezehrende Hinrunde gehabt. Das wirkt natürlich nach und da wollen wir den Jungs jetzt auch einfach mal sagen, ey bitte, ihr könnt alles machen, aber lasst mal den Ball weg. Du hast immer welche, die vielleicht trotzdem nochmal was Lockeres machen müssen, weil die einfach so einen Bewegungsdrang haben. Das ist auch sehr lobenswert. Aber das ist natürlich auch immer Absprache mit uns am Ende des Tages. Aber ich glaube, nach der Hinrunde ist es auch einfach mal schön, wenn die Jungs jetzt mal abschalten können und sagen, okay, wir setten uns und dann geht die Post wieder ab.
Da, Thema Tracking.
Wir tracken weiter, ja.
Wir tracken weiter. Wie gläsern sind die HFC-Profis? Also ich weiß, ich glaube, Jonas Liedfeld hatte mal so ein, hat er mir mal erzählt, so einen Ring, mit dem er irgendwie seinen Schlaf überprüft hat. Ist das inzwischen schon, habt ihr jedem einen verteilt und guckt dann jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal aufs Handy, ob auch alle gut geschlafen haben?
Wir haben ein Monitoring, was die, also am Ende ist es ein Fragebogen beispielsweise, den die Jungs morgens ausfüllen müssen. Da geht es einmal darum, wie ist das subjektive Wohlbefinden, wie lange habe ich geschlafen, wie gut habe ich am Ende auch geschlafen. Und das ist erstmal komplett subjektiv. Und so ein Fragebogen, klar, wenn ich jetzt fast täglich einen Fragebogen ausfüllen müsste, dann tritt da auch so eine gewisse Müdigkeit drauf ein. Das ist aber für uns einfach ein guter Gesprächsöffner manchmal, um diesen Überblick dann bei den Jungs zu bekommen, 20 Spieler. Okay, du hast heute nicht gut geschlafen, wie können wir das angehen, dass du demnächst dann besser schläfst? Und da gibt es natürlich auch ein paar Tipps. Und grundlegend gibt es ja jetzt mit diesen, du hast angesprochen, diesen Ura-Ring, Whoop-Bändern, genügend Wearables, worüber man dann seinen Schlaf und Herzfrequenz auch tracken kann. Ein paar Spieler haben ein Whoop-Band, ich trage es persönlich auch, und da geben wir den Spielern aber auch die Option, das in diese App mit einzutragen, sodass ich dann überwachen kann, wie ist ihre Herzratenvariabilität und somit auch ihre Anpassung vom Nervensystem auf den Trainingsreiz oder andere Stressreize. Das ist das, was wir ja auch noch tracken. Ja.
Und die Spieler sagen dann auch schon mal ehrlich, es war, ich habe eine Scheißnacht gehabt.
Ja. Also bei uns ist ja am Ende, wir haben noch mal ein anderes Verhältnis wahrscheinlich zu den Spielern als jetzt ein Trainer, weil wir die Jungs am Ende nicht aufstellen. Ja? Also ja. Da ist dann halt die Kommunikation am Ende das A und O, um untereinander auch den richtigen Weg und langfristigen Weg gehen zu können. Es bringt ihm ja persönlich nichts, wenn er vorenthält, dass er jede Nacht nur 3 Stunden schläft.
Und sich dann im Training verletzt.
Also verletzt, halt, weil die Gesundheit und die langfristige Performance für ihn, aber auch für uns als Team ist natürlich dann essentiell, dass wir da eng zusammenarbeiten.
Aber es gibt dann auch durchaus Spieler, die so direkt ihre Daten teilen, also direkt von ihrem Wearable, was auch immer.
Ja. Oh, krass. Also über die Daten hat ja niemand Einsicht, außer wir zum Beispiel. Wir schauen halt drüber jeden Morgen und dann haben wir schon das direkte Feedback, wie es den Jungs auch heute geht. Da geht es ja nicht nur jetzt Schlaftracking, es geht ja auch um Wohlbefinden, es geht um muskuläre Erholtheit, wie sie sich muskulär fühlen. Da kann man dann schon versuchen, frühzeitig einzugreifen, wenn jetzt mal jemand sehr schlecht geschlafen hat, sich auch überhaupt nicht gut fühlt und auch schon muskulär sehr ermüdet ist, dass wir dann natürlich dann versuchen, okay, da müssen wir jetzt Einfluss nehmen, weil wenn der jetzt gleich noch hier 6 Sprints machen muss, kann natürlich das auch mal hinten losgehen.
Am Ende ist ja immer das letzte Mittel, jemanden aus dem Training rauszunehmen und somit haben wir dann verschiedene Puzzleteile, um die dann zusammenzufügen und sei es, wir machen dann nochmal eine CK-Messung, also Kreatinkinase, um dann quasi nochmal Entzündungsparameter vielleicht auch dann zu messen, ist da vielleicht was im System vielleicht schon angeschlagen. Das sind halt Themen, die wir dann versuchen abzudecken, um dann größtmöglich dieser Wahrscheinlichkeit, der Verletzungswahrscheinlichkeit, die so gering wie möglich zu halten, auch wenn es immer schwierig ist.
Ich fürchte, die Antwort ist, es kommt drauf an, aber wie viel Schlaf sollte es denn sein für einen Profisportler?
Es kommt drauf an. Grundlegend kann man sagen 8 Stunden. Okay. Also es gibt auch Untersuchungen, wo klar aufgezeigt wird, dass wenn weniger geschlafen wird, da auch wieder, wer hätte es gedacht, die Verletzungswahrscheinlichkeit dann steigt. Dementsprechend ist schon immer angehalten. Zumindest 7,5 Stunden bis 9 Stunden so als grobe Richtlinie dann da zu nehmen. Wobei die Schlafqualität natürlich da auch enorm wichtig ist.
Jetzt nochmal.
Du hast noch eine.
Ja, ich habe nochmal.
Das ist auch wieder unsere Fragen vorher aufgeteilt, deswegen müssen wir mal gucken, dass jeder seine Frage auch hier.
Ja, aber ich meander ja auch manchmal, weit ab von den Fragen, wie das so sein soll bei einem spannenden Gespräch. Ja, habe ich auch nochmal. Ich glaube, es ist aber die letzte, die ich jetzt geklaut habe. John, dann hast du es geschafft. Gibt es den Hydration Score auf der Toilette noch?
Den gibt es noch, ja.
Erklär das doch gerne mal.
Wo kommen die Infos her? Woher weißt du das?
Ja, woher kommen die Infos tatsächlich?
Social Media vergisst nichts.
Ach so, okay. Ja, stimmt. Nein, ist auch kein Geheimnis. Ist ein super einfaches Tool. Was ist der Hydration Score? Am Ende haben wir ein Pissoir bei uns, einen Score hängen, der von dunkelbraun, gelb bis durchsichtig geht. Und da wird aufgezeigt am Ende, beziehungsweise können die Jungs, aber auch das Trainerteam dann überprüfen, ob sie genügend getrunken haben, mit jeweiligen Hinweisen, okay, wenn mein Urin jetzt dunkelgelb aussieht, wie viel soll ich denn jetzt trinken, um da einfach ausreichend hydriert zu sein.
Damit, das kontrolliert jeder für sich.
Genau. Also da steht jetzt keiner daneben und schaut. Ja.
Gibt es da auch so, also ist ja wahrscheinlich auch wieder, was man trinkt, aber so, man sagt ja immer so 2 bis 3 Liter, oder? Das ist so. Oder bei Sportlern wahrscheinlich nochmal mehr, ne?
Am Tag?
Ja.
Ja, es kommt dann natürlich darauf an, wie viel Training, wie hoch vielleicht auch die Schweißrate am Ende war. Das kann man auch alles messen.
Die Schweißrate kann man messen?
Ja, die kann man messen.
Wahnsinn.
Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Man kann sich vor dem Training wiegen.
Ja, stimmt. Ja.
Nach dem Training. Und
wenn du dazwischen keine Schokoriegel gegessen hast, dann weißt du, was
getrunken du hast. Genau, im Training dann noch getrunken hast und dann kannst du deine Schweißrate ermitteln. Aber es gibt mittlerweile auch alle mit Badges, die du auf deine Haut legen kannst, um dann natürlich dann noch zu schauen, wie viel Natrium hast du ausgeschwitzt.
Und schon auch eine große Spielwiese, oder?
Also eine super,
was man da alles machen kann.
Ja, auch zu diesen Hydration Scores. Du kannst mittlerweile einen Pot in die Toilette reinpacken
und dann wirst du
dann gleich auf die, über App dann übermittelt, wie sieht der jetzt tatsächlich aus.
Ja. Wie seid ihr da so drauf? Wollt ihr das immer alles haben oder seid ihr auch so ein bisschen, sagt, naja, wir brauchen jetzt nicht jeden.
Also ich glaube, wir brauchen nicht alles. Also man muss ja auch sagen, unsere Kapazität sind ja auch begrenzt. Also ja. Wir machen das, also was das jetzt alles angeht, zu zweit. Wir haben dann natürlich noch Walter, unseren Physiotherapeuten, der uns dann auch manchmal mit unter die Arme greift, wenn wir noch zusätzlich was brauchen. Aber ich glaube, wir können gar nicht alles überwachen. Wir haben zu viele Spieler und alles immer perfekt zu überwachen, das ist eigentlich auch, das ist ganz schwer.
Also,
deswegen.
Am Ende Prioritäten setzen,
genau.
Basics first. Und ja, es ist auch wie vorhin angesprochen mit der Ernährung. Also wenn du dann zusätzlich zu diesen Sachen immer noch jeden mit der Ernährung betreust, dann ist ja teilweise unmöglich zu stemmen. Aber ich denke, wir machen das Beste aus unseren Kapazitäten. Und versuchen uns da auch immer kritisch dann zu hinterfragen untereinander und ergänzen uns da eigentlich ganz gut.
Aber ich habe auch das Gefühl, es ist auch immer mehr, kommt das so bei an, ne? Bei den Freunden. Also wenn wir jetzt wieder US-Sport, da sind ja so die gut, die können sich es auch leisten, aber da hat ja eigentlich jeder NFL-Profi hat irgendwie einen Privatkoch, der irgendwie genau das alles zusammenbaut und so. Also, aber dieses Gefühl, dass man halt ja so als Ich-AG dann schon auf seinen Körper achten sollte, das ist, glaube ich, schon inzwischen bei jedem wahrscheinlich
angekommen. Ich glaube, wenn du irgendwann in so einen Bereich reinkommst, der Professionalität, wo der Körper so sehr dein Kapital ist, dass deine Beine Millionen wert sind, dann ist es, glaube ich, auch unabdinglich, auf sowas zu achten. Also dann muss es einfach sein. Das ist, glaube ich, da wäre, glaube ich, jeder von uns so, also ich hoffe es zumindest so, dass man dann da besonders drauf achtet, dass alles perfekt ist, um halt wirklich das Maximum aus sich rauszuholen.
Ich stelle mir
am Ende sollte eigentlich immer das Bestreben daran sein, wie krass kann ich eigentlich werden? Und das weißt du ja nur, wenn du hart dafür arbeitest eigentlich. Ja.
Ich stelle mir davor, was wäre, wenn jetzt hier Mario Basler mit am Tisch sitzen würde, was würde der zu all diesen Sachen sagen? Aber gut, das ist
eine andere Zeit einfach. Ich glaube, der würde uns erstmal durchbeleidigen. Also, wahrscheinlich.
So, wir machen eigentlich immer Entweder-Oder-Fragen. Das haben wir, weil ihr zwei Leute seid, jetzt nicht gemacht, weil das ein bisschen kompliziert wird, beziehungsweise es liegt auch ein bisschen unter der Weihnachtszeit, weil hier immer so viel zu tun ist und wir nicht das so gut vorbereiten konnten. Trotzdem, eine Entweder-Oder-Frage. Sauna oder Eistonne?
Sauna.
Sauna.
Echt?
Ja.
Für euch selber oder für die Spieler?
Entweder oder. Natürlich kommt es wieder drauf an.
Ja, genau. Wann.
Also deswegen haben wir die Entweder-Oder-Frage.
Selbst da haben wir Tage, wo wir eher Sauna präferieren oder die Eistonne präferieren.
Ich dachte mal, Eistonne wäre gut, um den Körper dann so runterzubringen und dann haltet er schneller in die Regeneration. Aber
ja, also beispielsweise willst du das ja nach dem Krafttraining, willst du es ja eigentlich nicht, weil wir wollen ja nach dem Krafttraining eine Anpassungsreaktion im Körper haben. Und wenn wir die dann wieder unterdrücken durch eine Eistonne, ist es dann eher, dann ist unser Ziel nicht erreicht. Aber sorry, John, ich glaube, du willst es klasse.
Nee, perfekt, ja.
Ist das den Spielern manchmal alles, also ich meine, die haben ja euch dafür, aber also mir ist das immer manchmal zu kompliziert alles. Also dann schaltet man, also weil es immer so viele Sachen gibt, die man beachten muss und so.
Aber ich will mal behaupten, dass die bei uns sehr gut informiert sind, ja. weil John immer die Charts aushängt. Also sie haben auch überall ihre Informationen an den Wänden hängen, dass sie eigentlich, egal wo sie bei uns hinlaufen, sie kriegen immer eine kurze Information mit auf dem Weg. Und irgendwann, ja, wir wollen den Jungs einfach vermitteln, dass das sind alles Grundlagen. Wenn sie darauf achten, können sie einfach besser werden. Das ist halt, das machen wir nicht aus Langeweile, sondern versuchen die Jungs ja schon irgendwie da so drauf zu trimmen. Ja. Dass wenn sie von uns weggehen, dass sie einfach, also dass sie dann immer sagen können, ey Mann, das war krass, das habe ich noch davon mitgenommen und das war wirklich gut. Das ist halt immer unser Wunsch, ja.
Gibt es bei euch auch sowas wie Kältekammer? Macht ihr sowas? Gibt ihr so.
Ja.
Also diese extrem kalten minus 80 Grad oder was das denn ist, genau, oder so?
Wir arbeiten mit der Arztpraxis Dr. Zeisler noch zusammen. Mhm. Und dort haben wir dann auch eine Kältekammer, die wir ab und zu mal nutzen. Ich persönlich bin aber ein größerer Fan zum Beispiel vom Eisbecken. Mhm. Allein wenn man da so ein bisschen die Physik betrachtet, dass es im kälteren Wasser meistens aufgrund dieser Haut, also du hast bei Luft, wenn du draußen bist, immer noch so eine normale Hautschicht, also eine Luftschicht, wärmende Luftschicht um deine Haut drumherum. Die hast du nur beim Wasser dann natürlich nicht mehr und somit wirkt Wasser wieder ein bisschen kälter als reine kalte Luft und ist dann zumeist aber auch zum Beispiel nochmal kostengünstiger, auch für den Otto-Normalverbraucher, sich einfach dann mal eine Eistonne in den Garten zu stellen oder in den kalten See zu springen, wo man dann nicht immer diese Kältekammer direkt braucht.
Sehr gut. Achso, Regenerationshose haben wir eigentlich gestrichen.
Ja.
Gibt es wirklich Regenerationshose? Was ist denn eine Regenerationshose? Ich habe das ja einfach so stehen.
Ja, das sind Strumpfhosen. Also sind halt so Kompressionshosen. Das sind halt so, also so riesen so Boots, in die du dich halt reinlegen kannst. Auch, da sind halt verschiedene Kammern drin und die füllen sich halt dann mit Luft und da ist halt ein gewisser Druck mit hinter. Und damit ja, wird quasi, wie soll man sagen, das ist wie so eine moderne Lymphdrainage. Also so eine moderne Lymphdrainage. Diese Kompression wird dann immer so phasenweise aufgeblasen, Kammer für Kammer. Und damit entsteht einfach so ein schöner Druck, der einfach dafür sorgt, dass halt durch die Kompression einerseits die Durchblutung angeregt wird, aber und dadurch halt dann auch einfach die Schadstoffe vielleicht abtransportiert werden, die sich halt dann im Körper angesammelt haben oder angelagert haben, gerade in den Muskeln. Aber wir nutzen sie eigentlich primär bei Verletzungen. Also wenn du halt eine Verletzung hast und das Kniegelenk ist geschwollen, dann nutzen wir sie halt und schicken die Spieler am Tag 5-6 Mal da rein. Einfach um die Schwellung bestmöglich abzutransportieren. Also das ist eigentlich so unser Fokus. Also muss man auch Fan von sein, tatsächlich, ja.
Sieht bestimmt lustig aus.
Ja. Verletzung, da war das Stichwort.
Da war das Stichwort Verletzung. Ja, ja. Oh. Siehst du, so kommen wir schön rüber.
Man kennt es, Spieler XY, Zweikampf bleibt erstmal liegen. Der Schiri guckt einmal kurz, kannst du wieder aufstehen, der Schiri sagt, nee, mir tut irgendwas weh und dann wird gewunken vom Schiri und dann rennt ihr los. Was ist da in eurem Köfferchen drin und was wird so als erstes gemacht? Wird erstmal gefragt, wo tut's weh oder?
Bitte sag jetzt Ice Spray.
Ja, kommt dazu auf jeden Fall. Ja. Ja, also im Idealfall siehst du natürlich, wie es passiert. So, dann hat man schon mal so einen groben Plan, okay, der hat sich vielleicht das Knie verdreht oder ist im Umgelenk gesprungen.
Hoffentlich nicht.
Ist umgeknickt im Sprunggelenk. Dann hast du eigentlich schon deinen Plan, wenn du hinläufst, okay, was muss ich jetzt machen, was muss ich beachten? Wir haben zum Glück immer einen Arzt mit dabei. Und dann ist erstmal die Körpersprache des Spielers wichtig und du stellst erstmal ein, zwei Fragen und holst erstmal ein paar Informationen rein, okay, was passiert, wo hast du Schmerzen? Und dann kannst du das Ganze erstmal eingrenzen. Und dann beginnt eigentlich schon eine kurze Untersuchung, wenn der Spieler es zulässt. Also es gibt natürlich auch Verletzungen, da willst du nicht nochmal untersuchen. Also da weißt du, okay, hier geht es eh nicht weiter, der Spieler kann eh nicht mehr weiterspielen. Anhand seiner Körpersprache siehst du, das sieht nicht gut aus. Und dann versuchst du eigentlich nur den Schaden jetzt erstmal irgendwie möglichst klein zu halten, indem du dann Kompressionsverband drum machst mit Eis, beziehungsweise einfach nur Kompression drum gibst, um die Schwellung einfach zu begrenzen. Und dann geht es rein und dann wird halt drin von unseren Ärzten die Untersuchung übernommen. Und ansonsten macht man eine kurze Funktionsprüfung, man lässt den Spieler, also man macht einmal kurz Eis drauf. Also Eis dient eigentlich in erster Linie dazu, den Schmerz zu lindern, ganz kurzzeitig. Guckt man, okay, macht man eine kurze Funktionsprüfung, lässt den Spieler durchbewegen und wenn der Spieler aufstehen kann und laufen kann, kann er in der Regel auch weiterspielen. Also sollte es nicht der Regelfall sein, aber dann sieht es erstmal gut aus und dann, ja, schaut man, wie sich das in den nächsten 10 Minuten verhält, dann hat man ein besonderes Auge auf den Spieler halt auch und guckt, wie er sich bewegt. Und wenn man da schon sieht, sieht mir ganz so gut aus, aber er will vielleicht, dann ist trotzdem immer so der Schutz des Spielers steht immer im Vordergrund. Also wir wollen halt versuchen, da keine zusätzlichen Schäden zu verursachen, sondern wirklich den Spieler da zu schützen. Ja, das ist so der Plan.
Was ist so drin in dem Köfferchen?
In dem Köfferchen, ja, also von tatsächlich Ice Spray, also wir nutzen nicht mehr das klassische Ice Spray, sondern wir nutzen Chloethyl, das ist so ein Flüssiggas-Ice Spray, würde ich jetzt einfach mal behaupten, was quasi flüssig ist in der Flasche und sobald es zu Kontakt mit der Haut kommt, wird es quasi ist einfach nur kalt und trocken. Ja. Dann haben wir natürlich die wichtigsten Sachen, natürlich Kompressen für irgendwelche Blutungen, die man vielleicht mal stillen muss. Ein Tacker hat man immer mit dabei, falls es mal schnell gehen muss.
Ja.
Und natürlich auch Cremes von Wärmecreme, Pfefferminzöl etc., die wir jetzt gerade brauchen, natürlich ganz wichtig, Tape und natürlich eine Gasofix-Rolle, also es ist am Ende ein Verband, die wir drum machen, um einfach dann eine Platzwunde jetzt einfach zu überdecken. Sowas, das ist alles mit drin. Auch natürlich Desinfektionsmittel, das ist auch wichtig. Aber das sind eigentlich so die klassischen. Also eigentlich alles, was natürlich jetzt gerade eine akute Situation, was uns da einfach hilft, raushilft. Am Ende haben wir immer noch unsere Ärzte mit dabei, die natürlich auch nochmal ihre Spezialtaschen mit haben. Da steckt auch noch ein bisschen was drin. Schere ist auch immer ganz wichtig. Also man kann alles irgendwie gebrauchen, denke ich, ja.
Das
Achso, Schlafgeruch.
Entschuldigung, ich habe immer. Ich hatte das schon befürchtet bei der Folge, dass ich ständig nachfragen habe. Aber gibt es eigentlich bei euch sowas wie ein Concussion-Protokoll?
Ja, ja. Also, das ist.
Du musst erklären, was das ist.
Ja, also, glaube ich, bekannt geworden für alle, die irgendwann mal in das NFL-Gucken eingestiegen sind.
Genau.
Ja, also da kommt das ja leider relativ häufig vor. Also bei einer Kopfverletzung, dass man guckt, gibt es eine Gehirnerschütterung. Genau.
Also da gibt es ja immer Anzeichen. Ne? Man guckt natürlich dann, also wenn man das halt schon sieht, dann geht man halt hin und guckt natürlich das Spiel erstmal an, ist er orientiert. Dann stellt man 2-3 Fragen zum aktuellen Geschehen, was ist passiert. Aber natürlich auch immer wichtig, du guckst, wie es Kurzzeitgedächtnis ist, wie es aber auch das Langzeitgedächtnis. Also man stellt sich nur Fragen zum Spiel jetzt gerade, wie es steht, welche Minute wir gerade haben, was gerade passiert ist, sondern du fragst natürlich auch, ja, gegen wen haben wir eigentlich vor 2 Wochen gespielt, gegen wen haben wir letzte Woche gespielt, wo stehen wir in der Tabelle. Das sind immer alles so Sachen, womit man schon mal eine kurze Information kriegt, wie orientiert ist der Spieler. Und wenn er da schon schwer was rauskriegt oder sich so nicht ganz da ist, dann wird da auch sofort die rote Linie gezogen. Also da steht wieder der Schutz des Spielers im Vordergrund, da wird kein Risiko eingegangen, weil das kann natürlich auch sehr, sehr böse sein tatsächlich. Ja.
Du hast eben schon gesagt, dass du manchmal auf dem Feld dann schon siehst, der Spieler, der von der Körpersprache her siehst, dass es nicht weitergeht. Was war so das Heftigste, was du da erlebt hast, so an Verletzung?
Also ich glaube jetzt so in meiner gesamten Laufbahn, also ich hatte mal eine offene Ellenbogenfraktur, und da habe ich noch in Fürstenwalde gearbeitet, da hatten wir dann ein Pokalspiel und da hatte ich dann Spieler eine offene Ellenbogenfraktur geholt. Das war wirklich schon krass, muss man schon sagen. Aber ich glaube so, ja, also was an sich mal so einschneidende Momente sind, immer so Kreuzbandrisse. Also das ist immer, weil das einfach so ein Geschehen ist, für so einen Spieler bricht dann immer eine große Welt zusammen. Aber ich glaube tatsächlich bin ich jetzt grob erstmal so verschont geblieben. Also ich hatte eigentlich schon alles mit dabei, aber das sind glaube ich so Fälle, so sind immer am heftigsten. Also ja, und natürlich gibt es auch mal so Momente, wenn ich jetzt an Boca Baro denke, der gegen Chemie Leipzig so umgehauen worden ist, dass er einfach auf den Kopf fällt. Das sind erstmal Momente, da geht erstmal so ein Druck durch dich und denkst dir, okay, Mist, ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmes. Am Ende siehst du es immer nur auf dem Bild dann, wenn eins gemacht wird. Ja, aber jetzt so große Akutverletzungen sind wir zum Glück verschont geworden, also so verschont geblieben und ich auch in meiner Karriere, was das angeht. Also, wie gesagt, Kreuzbandrisse und die offene Ellbogenverletzung war so das Krasseste, was ich glaube.
Man hofft nicht, dass es noch kommt, ja. Nee. Aber ich meine, habt ihr schon gesagt, dass ihr extrem viel dafür tut, dass genau. Ich meine, sowas auf dem Feld, das kann man dann wahrscheinlich immer schlecht verhindern. Ja. Genau, aber glaube ich, die Vorbereitung, da legt ihr ja sehr viel Wert drauf. Ihr habt vorhin auch schon gesagt, dass ihr Kommunikationsanlässe, dass ihr viel mit den Spielern redet, dass ihr natürlich auch eine andere Stellung habt als die Trainer. Ist man als in eurer Position noch so ein bisschen Seelsorger immer für die Spieler?
Ja. Also vor allem jetzt so in den Reha-Prozessen natürlich darf man auch diesen psychischen Aspekt niemals vernachlässigen. Und da wird dann einfach schon drüber geredet und da wissen wir natürlich auch, wo unsere Grenzen am Ende sind und verweisen dann auch zu etwaigen Experten, die es nochmal besser können als wir. Aber vor allem als Physio bist du da auf jeden Fall auch nochmal an der Bank immer ein bisschen näher dran.
Also gerade im Behandlungsgeschehen, da wird dann viel geredet und ja, gibt natürlich viele Spieler, die auch niedergeschlagen sind, die sich auch mal auskotzen müssen, das ist auch einfach mal wichtig, so, weil die auch mal Druck ablassen müssen und das dann, ja, dann hören wir uns das gerne an, da muss man auch immer filtern, also es gibt natürlich viele Themen, also die Jungs können mit uns über alles sprechen und wir wissen natürlich auch dann, was dann weitergetragen werden kann und was einfach unter uns bleiben muss, so, das gehört einfach mit dazu. Das ist jetzt, haben wir schon vieles mitbekommen und das glaube ich, ist auch wichtig für die Spieler, dass sie sowas haben. Die brauchen sowas. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn sie keinen haben, wo sie sich im Verein irgendwie auskotzen können. Bei dem einen können sie es mehr, bei dem einen weniger. Man hat ja immer mal einen besseren Draht und mal einen schlechteren Draht zu Spielern. So. Und dann sind wir haben da eine sehr gute
Good Cop, Bad Cop.
Ja, kann man sagen. Aber ich glaube, dass wir da für die Jungs schon, glaube ich, ganz, ganz gut und ganz wichtig sind. Und da hat jeder so seine Verbindung zu.
Was kommt da so an Dank zurück? Kriegt man da kleine Geschenke oder so?
Also im Idealfall kommen als Dank immer 3 Punkte am Wochenende
zurück. Ach, sehr gute Antwort.
Aber Dank, also wie sie mit dir umgehen, ich glaube, das ist so die größte Dankbarkeit. Also ich glaube, so der respektvolle Umgang, das ist, glaube ich, eigentlich immer so der größte Dank. Und dass die Jungs von sich aus auch immer gerne mit uns reden, ich glaube, das zeigt schon so, okay, dass sie uns mögen und das ist dann für uns der Dank. Also wir brauchen jetzt
Geschenke oder so.
Keine Geschenke oder so.
Die Wertschätzung reicht
auf jeden Fall. Die Wertschätzung, ja.
Aber 3 Punkte finde ich gut. Da können wir gerne an der Rückrunde noch ein bisschen dran arbeiten.
Das soll natürlich jetzt nicht bedeuten, dass sie undankbar sind für dieses Jahr.
Also. Nein, so wollen wir das nicht verstehen, sozusagen. Ja, wir sind schon ganz schön fortgeschritten. 1:04, meine Güte.
Ja, und sie sind eigentlich schon im Urlaub. Das dürfen wir eigentlich keinem verraten. Also hier.
Darf der Arbeitgeber nicht hören, nach der ist ja dabei.
Ja, ich glaube, wir sind gerade warm geworden.
Ne? Ja, ich hätte auch noch ungefähr 10 Zwischenfragen, habe ich mir gespart zwischendrin, aber so ein ganz kleines Pünktchen haben wir noch. Es ist ja, glaube ich, so das, ich glaube, das Wort des Jahres war doch irgendwie jetzt auch KI-Ära oder so irgendwie. KI, also das ist natürlich bei uns auch ein großes Thema. Irgendwann werden wir alles nicht mehr selber schreiben müssen, dürfen, wie auch immer.
Doch sowas
aber,
nicht.
Inwieweit ist das bei euch schon ein Thema? Wir haben die ganzen Apps und Tracker und alles. Inwieweit müsst ihr da noch selber ran oder inwieweit läuft das alles schon?
Rein praktisch arbeiten wir damit noch, also noch wenig, aber im Hintergrund wird da auf jeden Fall Sachen entwickelt, um zu schauen natürlich, um die Arbeit am Ende so ein bisschen für uns leichter zu machen, vor allem was diese ganze Daten pflegen, eintragen. Tut mir schon mal leid an alle, die das halt rein hauptberuflich machen, das wird ja irgendwann ein bisschen definitiv eingedämmt von der KI. Aber dieses ganze Pflegen und Eintragen und Auswerten, das wird jetzt durch die KI, vor allem gerade was da mein Teil Arbeitsbereich angeht, erleichtert mir das dann teilweise schon die Arbeit und ich hoffe langfristig dann auch, wenn das jetzt alles klappt, auch noch mehr. Ja.
Da bin ich froh, dass mein Job keine KI übernehmen kann.
Das Scheuchen über den Platz.
KI, das sollte nicht von der KI gemacht werden.
Definitiv. Wenn du dann ein Handy hinstellst und das schimpft, das wirkt, glaube ich, nicht so.
Okay. Ja, ich kann es mir vorstellen, wenn man dann halt die ganzen Daten hat, da dann eben Analysen zu fahren und dann schon Empfehlungen rauszugeben. Ja,
das ist halt zeitfressend am Ende.
Genau.
Kannst du natürlich nicht mit den Menschen zu diesem Zeitpunkt arbeiten, wo du dann alle Daten einträgst und schön pflegst. Und da sind die KI natürlich dann schon hilfreich. Dann
zumal wenn es diese ganzen Möglichkeiten gibt, wenn man sogar den Schweißausstoß messen kann und sowas, ja, dann, ich meine, da hat man dann eine mega Masse an Daten, mit denen man dann auch umgehen muss und wo es ja dann für eine Einzelperson irgendwann auch schwierig wird. Genau. Wie du vorhin schon gesagt hast, mit über 20 Spielern jetzt so Einzelpläne zu machen, ist ja auch total schwierig.
Vielleicht ja, genau, oder halt diese ganzen Puzzleteile, die wir erheben jetzt mit Fragebogen und Blutanalysen und Pipapo, Gewicht, wie auch immer, dass da einfach quasi ein Pool dann und ich weiß von anderen Vereinen, dass also in höheren Ligen, dass alles schon automatisiert dann natürlich läuft, sind die Jungs 20 Minuten da und die haben alle Daten, plus Auswertung für Trainerstaff, plus Trainingsableitungen, das ist natürlich dann eine riesen Arbeitserleichterung, aber gut, daran arbeiten wir und schauen mit unseren Kapazitäten, wie wir da vorankommen.
Ich frage noch.
Wir sind ja schon, gute Vorarbeit gegeben mit ein paar Ligen drüber, was da schon so abgeht.
Das habe ich gerade beim BVB noch gelesen, dass die jetzt anscheinend als den ganz neuen heißen Scheiß Speicheltests jetzt wohl machen. Das ist jetzt wo anscheinend noch einen großen. Du bist wahrscheinlich total im Thema und kannst es jetzt erklären, warum wir das jetzt auch bald beim HFC brauchen.
Das heißt total im Thema. Ich hatte letzten Vortrag gesehen vom Head of Performance vom BVB. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht, irgendwas mit K. Super Typ und er hat einmal alles vorgestellt, was er macht. Und da war auch Thema KI im Fußball tatsächlich. Und die haben natürlich, wie gesagt, diese Möglichkeiten, um jetzt Speicheltests zu machen, wo die Jungs dann sehr schnell dann ihre Biomarker halt abgeben und dann halt als medizinischer Performance-Stuff, wie auch immer, dort dann Ableitungen zu finden. Ich finde super, dass da die Wissenschaft auf jeden Fall so weit fortschreitet, dass es dann tagtäglich dann in dieser Praxisanwendung dann halt auch stattfindet. Also
das ist natürlich trotzdem wieder eine zusätzliche Marker und zusätzliche, also sind ja zusätzliche Daten, die man wieder interpretieren muss und hat natürlich wieder Impact aufs Training. Ich glaube, man wird immer moderner in vielerlei Hinsicht, was natürlich aber auch, muss immer auch alles interpretiert werden und am Ende kann das natürlich auch immer zu mehr Clinch. So
ja, natürlich. Man sucht am Ende halt nach diesem Holy Grail, um die Verletzungen so gering zu möglich zu halten. Das ist grundsätzlich halt auch nicht möglich, dass man Verletzungen zu 100% verhindern kann. Ich vergleiche es gerne mit dem Wetter. Vor 20 Jahren war der Wetterbericht ein ganz anderer. Heute wurden wir von der Wahrscheinlichkeitsmessung wieder ein Stück weit besser und das erhofft man sich natürlich dann auch in der Sportwissenschaft, dass man durch diese Marker wie jetzt Speicheltests da einfach wieder dieses Netz ein bisschen besser spinnen kann, um diese Wahrscheinlichkeitsvorhersage da einfach genauer zu werden. Aber es ist, glaube ich, noch ein sehr langer Weg für alle Beteiligten.
Ich glaube, der wird auch niemals zu 100%. Ja. Das wirst du niemals hinkriegen.
Nee, ich glaube, den Zweikampf als oder den schlechten Kontakt, den wird es wahrscheinlich immer geben.
Ja,
irgendwie.
Richtig, ja. Das zeigt auch die Erfahrung, dass ja trotzdem immer wieder Spieler verletzt sind.
Selbst Cristiano Ronaldo hat sich verletzt.
Die Spiele werden mehr, die Laufleistung wird mehr, die Intensität wird höher, Reisen werden mehr, wenn man das.
Und du verlangst ja auch immer mehr von dem Fußball eigentlich ab. Es wird ja mittlerweile, werden viele auch sehr ausgeschlachtet und man sieht es ja anhand der Spiele, anhand der WM, wieder Spiele aufgestockt und dann wird nochmal mehr und immer wieder mehr. Also am Ende darf man nicht vergessen, es ist immer noch ein menschlicher Körper, der dahinter steckt, der hat auch nur begrenzt Kapazität und den kannst du nur begrenzt loaden und wenn du das natürlich dann immer wieder überreizt, brauchen wir uns auch nicht mehr wundern, wenn Spieler dann auch schon mit 30 Karrieren geben in den nächsten Jahren. Mhm. Das ist dann halt einfach, weil irgendwann...
Das passiert ja durchaus schon. Ja.
Nicht nur körperlich, ich denke auch psychisch macht das viel mit Fußballern. Ja. Ja.
Okay.
Überreizt, das war noch ein gutes Schlusswort, oder?
Inwiefern?
Das wird sagen, wir haben jetzt, wir haben unsere Zeit, haben wir sehr ausgereizt. Wir haben sie eigentlich überreizt.
Genau. wir sind durch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch obwohl
sehr gerne.
Die
war super spannend. Könnt ihr jetzt schon Teil 2 mir vorstellen? Aber
sehr gerne. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Das machen wir dann, wenn die Vorbereitung für die neue Saison läuft oder so. Oder irgendwie, wenn wir da noch mal ein bisschen darauf eingehen können. Von mir aus weg vom Weihnachtsbraten.
Genau. Nur möchte ich noch mal einen kleinen Disclaimer bezüglich alle, die jetzt krank waren und das mit dem 75 Milligramm Zink gehört haben. Das ist natürlich keine ärztliche... So,
muss man dazu sagen, absolut.
Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
Genau, um mich da auch rechtlich...
ganz richtig. Das war vollkommen in Ordnung.
Können wir das Feuer reinschneiden?
Ich gucke nochmal.
An alle gute Besserung und kommt gut durch die Weihnachtszeit.
Ja, also da immer auf das hören, was euer Arzt euch sagt.
Genau.
Okay, super. Vielen Dank euch beiden.
Wir wünschen allen Hörern schöne Feiertage.
Oh ja, sowas müssen wir auch noch machen. Wir wünschen allen
einen guten Rutsch.
Genau. Und dann gucken wir mal, wann wir wieder einen Podcast machen.
Ja, wenn die Vorbereitung wieder läuft.
Kauft
euch eine Dauerkarte für die Rückrunde.
Ganz wichtig.
Lest immer die MZ.
Sowieso mal eine gute Idee, Dauerkarten für Rückrunden zu haben. Super, dann danke und
vielen Dank.
Bis bald.
Schönen Urlaub.
Jo, Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.